begrüße Sie im heutigen Kepler-Salon. Mein Name ist Stefan Hamedner. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, bin ich nicht Silvia Keller, wie es noch im Programmheft und am Programmplakat draufsteht. Ja, unsere heutige Vortragende, ich habe hier einige Daten zusammengeschrieben, ist recht interessant, wenn wir uns vorher schon unterhalten. Frisabella Kranz ist seit Jänner 2009 wissenschaftliche Koordinatorin der interdisziplinären Arbeitsgruppe Funktionen des Bewusstseins an der Berliner Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Sehr interessanter Posten, interdisziplinär, glaube ich, ist ein Wort, das ihre Tätigkeit prinzipiell beschreibt. Sie hat eine Reihe von Studienaufenthalten hinter sich, zum Beispiel in Augsburg, in Lille, in Berlin und in Yale in den USA, wo sie vergleichende Literaturwissenschaften und Nordamerika-Studien auch absolviert hat. Sie war auch Stipendiatin des Graduiertencollege zum Thema mediale Histografien. Historiografien, danke. Ich habe schwer gefunden, was darunter zu verstehen ist. Es ist ein sehr weites Feld und wäre ganz ein eigener Begriff. Und sie hat promoviert zu Walter Benjamin, einer, der mir eigentlich eher als politischer Autor bekannt war, aber Sie werden dann wahrscheinlich darauf eingehen, Walter Benjamin war auch einer der Ausgangspunkte, warum man auf Aquarien kommt. Wer sich weiter literarisch informieren will, es gibt von der Herausgebergruppe Butis Butis den Band Stehende Gewässer, Meditation der Stagnation. Den Verlag habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, das ist
Diaphanas
Verlag. Ich habe da ein bisschen reingelesen, die Leseproben mir angeschaut, das ist wirklich eine spannende Sache, ich glaube, das kann man durchaus empfehlen. Butis Butis, ich bin Biologe, hat mir natürlich nicht sehr gefallen, das ist die lateinische Bezeichnung für die Kondel. Warum das so ist, werden Sie später noch vielleicht noch kurz darauf eingehen. Ich habe dann in meinem Bestimmungsbuch für Fische nachgeschaut und da ist dann drinnen gestanden, die Kondel sind räuberisch lebende Fische, die nachtaktiv sind. Was ich nicht inwieweit das zutrifft, das möglicherweise teilweise. Ja, zum Ablauf, wenn Sie Fragen haben, die direkt reinpassen in den Vortrag, dann bittet Sie die Vortragende, die Fragen auch gleich zu stellen, dass man es einbauen kann. Sonst folgt zu Beginn einmal ein Referat von etwa 20, 25 Minuten in der Größenordnung und dann kann eine Diskussion beginnen. Ich bitte Sie jetzt.
Ja, vielen Dank für die nette Vorstellung und für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, hier nach Linz kommen zu können. Ich habe vorhin gerade gesagt, dass ich letztes Jahr auf der Buchmesse in Leipzig den schönen Stand von Linz gesehen hatte und dann dachte, dieses Corporate Design für die Kulturhauptstadt ist total schick, aber natürlich damals nicht wusste, dass ich dann herkommen würde. Und also es freut mich sehr, dass ich heute Abend hier bin und Ihnen ein paar Gedanken präsentieren kann. Was die Bezüge zu Walter Benjamin und meiner sonstigen Arbeit anbelangt, die sind jetzt hier nicht so offensichtlich, aber ich erzähle Ihnen gerne auch was dazu bei Fragen oder wenn Sie sich dafür interessieren, wie man überhaupt zu dem doch für meine Bereiche etwas abwegigen Thema der Aquarien kommt. Gut. Der heutige Vortrag heißt Salon-Ozeane oder warum sich Menschen Wassertiere halten. In Dr. Langers Ratgeber, das Aquarium und seine Bewohner als Zimmer- und Gartenschmuck, eine Anleitung zur Herstellung und Pflege desselben unter besonderer Berücksichtigung der Bezugsquellen aus dem Jahr 1877, finden sich mehrere Abbildungen von Heimaquarien, und die alle ein eigentümliches Element aufweisen. Und das sollte eigentlich weiterlaufen, aber ich mache das jetzt mal. Also diese Heimaquarien weisen alle ein eigentümliches Element auf. In der Mitte der recht- oder mehreckigen Glasbehälter sieht man einen kleinen Felsen aufragen. Dieser Felsen, so erfahren wir von Langer, sei, Zitat, ein unentbehrlicher Schmuck jedes Aquariums. Auf die Bauart des Felsens, so der Autor weiter, kommt unendlich viel an. Denn dadurch erzielt man ein oder zwei Höhlungen, die sich nachher im Wasser sehr gut ausnehmen und von einigen Fischarten, die das Dunkle lieben, gerne aufgesucht werden. Zitat Ende. Diese kleine Felsenhöhle im Aquarium war so ziemlich der Anfangspunkt meiner Beschäftigung mit dieser Frage, mit den Fragen, die jetzt kommen, und mir schien sie zu Anfang einfach paradox. Denn ist das Aquarium, ein Glasgefäß mit durchsichtigen Wänden, nicht eigentlich dazu da, dass man alles sehen kann? Warum sollte sein Besitzer dann ein Steinensemble integrieren, das eben jene Durchsicht verhindert? Was sagt uns dieses Versteck über das stehende Gewässer Aquarium und die Sehnsüchte seiner Besitzer? im 19. Jahrhundert, und ich fokussiere auch hauptsächlich auf die ganze Geschichte im 19. Jahrhundert, stellte man die belehrende Funktion des Privataquariums in den Vordergrund. Zitat: Nicht nur zum Vergnügen werden diese Salonozeane und Seen präpariert und ausgestattet. Sie sind unerlässlich als Lehrmittel. Um Lebewesen wahrhaft zu erkennen, muss man ihre Sitten und Gebräuche studieren. Diese jedoch lassen sich nur durch genaue und langfristige Beobachtung verstehen. Und wenn wir schon nicht zu den Mollusken, Krebsen und Zoophyten hinabsteigen können, um sie in ihrem natürlichen Lebensraum zu untersuchen, so können wir sie nun zu uns heraufbringen, um sie unter nahezu identischen Bedingungen zu beobachten. Zitat Ende. Nun war es also möglich, die Unterwasserwelt ungestört von den Widrigkeiten der Elemente zu beobachten. Permanent sind die Meerestiere dem Blick des Betrachters ausgeliefert, der die uneingeschränkte visuelle Kontrolle über ihren natürlichen Wohnraum hat. Der natürliche Lebensraum, den das heimische Süßwasseraquarium beinhaltete, war jedoch nicht die exotische Tier- und Pflanzenwelt der großen Weltmeere, die man in öffentlichen Aquarien zu sehen bekam. Im Unterschied zu jenen waren die frühen Privataquarien Behältnisse, die vornehmlich Flora und Fauna der jeweiligen Breitengrade gewidmet waren, in denen ihre Besitzer lebten. Im Vergleich mit der faszinierenden maritimen Vielfalt nun könnte die heimische Natur auf den ersten Blick wenig spannend erscheinen. Nicht nur in finanzieller Hinsicht jedoch, so betonen die einschlägigen Aquaristenratgeber, bietet die Beschäftigung mit der unmittelbaren Umgebung Vorteile. Zitat: Das Leben im Süßwasser ist eine Idylle im Vergleich zu dem des Meeres. Minder groß, minder bewegt, aber doch schon deshalb von eigenem Reiz, weil es uns näher liegt, verständlicher ist, anheimelt. Zitat Ende. Das Heimaquarium wurde so in einen Diskurs der Heimeligkeit eingebunden. Es ist ein Instrument, um dasjenige, was seit jeher bereits heimisch ist, das heißt zum gewohnten Lebensumfeld gehört, genauer zu studieren und so besser zu verstehen. Die heimelige Welt ist zwar beengter als die unbekannte Unterwasserwelt und vielleicht auch weniger aufregend, aber gerade in dieser Beschränkung liegt, so die gängige Meinung, ihr ganz eigener Reiz. Sie ist nicht Schauplatz großer Tragödien, sondern ein Ort der Beschaulichkeit, dem Betrachter im eigenen Heim bestens vertraut. Ein entscheidender Vorteil des Aquariums gegenüber den bereits etablierten Naturkundemuseen bestand darin, die Lebensweisen dieser heimischen Wassertiere und Pflanzen am lebendigen Objekt studieren zu können. Dies machte den bedeutenden Unterschied zu der bis dato gepflegten Zoologie aus, wie die Leser eines Lehrbuchs aus dem Jahre 1913 erfahren durften. Zitat: Dieses Buch ist insbesondere für junge Naturalisten gedacht, die lebende Tiere beobachten möchten, und nicht für professionelle Zoologen, die sich lieber mit Histologie und der mikroskopischen Anatomie von toten Tieren befassen. Zitat Ende. Im Diskurs der Zeit markiert eben dieser Aspekt der Beobachtung am lebenden Objekt die Trennungslinie zwischen Hobby-Naturalisten und professionellen Zoologen alter Schule. Die Aquarienbesitzer waren vor allen Dingen an den Sitten und Lebensweisen der Tiere interessiert, das heißt an ihren Interaktionen untereinander und mit ihrem Milieu, wohingegen zoologisch geschulte Forscher die Tiere üblicherweise anhand von Knochen klassifizierten. Auch scheint die Beobachtung des lebendigen Objekts nicht in die natürlichen Zusammenhänge des Wasserlebens einzugreifen. In den Handbüchern wird die Ansicht vertreten, die Fische lebten im Aquarium weiter wie in ihrer natürlichen Umgebung, als habe keine Veränderung stattgefunden und als mache ihre ständige Beobachtung keinen Unterschied. Das Aquarium, betonen die Handbuchautoren immer wieder, zeige die Tiere naturbelassen in ihrem Milieu zu Hause. Einen bezeichnenden Unterschied gab es jedoch. In den Aquarien achtete man peinlich genau darauf, keine Spezies zusammen ins Aquarium zu setzen, die einander gefährlich werden könnten. Diese Selektionsmöglichkeit unterscheidet das Milieu des Aquariums deutlich vom natürlichen Habitat der Tiere, in welchem das Gleichgewicht gerade dadurch erhalten wird, dass sich die verschiedenen Spezies gegenseitig limitieren. Im Heimaquarium muss die Ökologie künstlich geschaffen und überwacht werden. Die Auslese qua Aquariumswände soll die natürliche Selektion verhindern. Durch die Entfernung gefährlicher Subjekte wird das vermeintlich natürliche Idyll erst geschaffen. Das Aquarium präsentiert also gerade kein natürliches Milieu, sondern ein vom Menschen erschaffenes Biotop. Als ein solches künstliches Milieu lässt es Rückschlüsse auf die soziale Lebenswelt seiner Besitzer zu. Schließlich beinhaltet es nicht bloß ein scheinbar natürliches Milieu, sondern befindet sich selbst inmitten eines solchen als naturhaft empfundenen Lebens- und Wohnraumes, dem sogenannten bürgerlichen Interieur. Mit der zunehmenden Beschleunigung der Lebenswelt sollte das Interieur dem Bürger einen Rückzugsort vor einer als bedrohlich wahrgenommenen Modernisierung bieten. Innerlichkeit, Unverstelltheit und Natürlichkeit. Mit diesen positiven Werten war das bürgerliche Interieur besetzt. Es verwundert daher nicht, wenn das Heimaquarium mehr über die Sitten und Gebräuche der Bürger im Interieur aussagt, als über diejenigen seiner animalischen Bewohner. Welche Gewohnheiten der Aquariumsinsassen empfand man nun als besonders interessant? Die Tiere, die sich im Aquarium bewegten, wurden nicht nur ihrer schönen Formen wegen bewundert, auch wenn das sicherlich einer der wirklich allerersten Punkte ist, sondern ein weiterer Aspekt wird ständig betont, ihre Fähigkeit zur Anpassung. Zitat: Hier lernen wir einige wichtige Fakten über das Leben im Wasser. Wir entdecken die wunderbare Kunst, mit der die große Magierin das Leben es bewirkt, dass sich die Lebewesen an ein besonderes Milieu anpassen, an dieses aquatische Milieu, das sich so deutlich von dem unterscheidet, in dem wir, die Lufttiere, uns bewegen. Zitat Ende. Mag das Milieu auch ein anderes sein? Ist es nicht eine verblüffende Gemeinsamkeit von Fisch und Mensch, wie sie imstande sind, sich ihrer Umgebung anzupassen? Und ist es nicht gerade diese Anpassungsfähigkeit, die seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ständig von den Bewohnern der modernen Metropolen verlangt wird? Anpassung an höhere Geschwindigkeit, an neue Technologien, neue gesellschaftliche Regeln und so weiter? Indem er die Fische betrachtet, kann der Bürger sehen, wie eine solche Anpassung glücken kann. Wenn auch in einem Milieu, in dem die lenkende Hand des Aquarienbesitzers bereits einige Schwierigkeiten ausgeräumt hat. Modernisierung wird oft verstanden als Verflüssigung. Alles, Menschen, Waren und so weiter scheint im Fluss zu sein. Und es wird immer schwieriger, anhand bislang gewohnter Merkmale wie Klassen- und Geschlechtszugehörigkeit Unterscheidungen zu treffen. Das Aquarium wird in dieser Erzählung zu einer passenden Metapher für einen beirrenden Transformationsprozess, dem es stabilisierenden Sinn abzuringen galt. Und ich beziehe mich jetzt hauptsächlich immer auf dieses 19. Jahrhundert, aber man könnte sich natürlich fragen, ob diese Thesen vielleicht teilweise auch noch so haltbar sind. Also man muss sich vorstellen, ich beschäftigte mich hauptsächlich mit Paris im 19. Jahrhundert und was da alles an städtebaulichen Veränderungen vorgegangen ist, welche Umwälzungen da stattgefunden haben. Und das war natürlich einerseits begeisternd und hat die Leute mitgerissen, aber auf der anderen Seite macht solch eine Veränderung natürlich immer, ruft auch große Ängste hervor. Und eine meiner Thesen ist einfach, dass an dem Aquarium sich diese Sachen ganz gut ablesen lassen. Dass es ein Versuch ist, sozusagen mit bestimmten Dingen zu Rande zu kommen. Indem er die Fische betrachtet, kann der Bürger sehen, wie eine solche Anpassung eben glücken kann. Ah, da war ich schon. Das Aquarium wird eben in dieser Erzählung der Modernität, also dieser Auffassung von dem, was man unter Moderne versteht, zu einer passenden Metapher. Und als eine solche Metapher verdichtet und stockt es die endlos fließende Gesellschaft der Zeit. Und dies insbesondere im Falle des Heimaquariums. Den konnte man bei der Betrachtung von exotischen Fischen in öffentlichen Aquarien bei Bedarf noch jedwede Verwandtschaft zwischen dem aquatischen Anderen und dem terrestrischen Selbst von sich weisen. So war dies mit Blick auf die heimische Tier- und Pflanzenwelt im Privataquarium nicht mehr so einfach möglich. Man hatte ja gerade die Heimeligkeit der dort beherbergten Tiere und Pflanzen als großen Vorteil gepriesen. In diesem Modernisierungsprozess wird es immer wichtiger, die auf den ersten Blick unscheinbarsten Details lesen zu können, um in der Lage zu sein, soziale Ordnungskriterien zu bewahren. Das Aquarium könnte derartige Selektionstechniken bereitstellen. Zitat: Nun hat also das Aquarium in unsere öffentlichen Räume und unsere Heime Einzug gehalten, und das ist gut so. Denn ist das Aquarium nicht ein Ort der Bildung und Zerstreuung für alle? Wer es vermag, durch die Glaswände eines dieser Apparate zu lesen, der weiß vieles mehr. Er ist in der Lage, im Buch der Natur wie in einem aufgeschlagenen Werk zu lesen. Zitat Ende. Es galt also, dem bunten Treiben unter Wasser große Aufmerksamkeit zu schenken. Man muss die kleinsten Hinweise bemerken, um Distinktionen vorzunehmen. Diese Fähigkeit, zu Unterscheidungen zu treffen, die auch außer Hause gefragt war, ließ sich trainieren, indem man die Fische im Aquarium beobachtete. Das Aquarium hatte nämlich neben der bereits erwähnten Durchsichtigkeit und der ständigen Verfügbarkeit noch andere Vorteile aufzuweisen. Ist das moderne Leben durch den ständigen Fluss von Menschen und Waren gekennzeichnet, so ist das Wasserleben in einem Behältnis vor den Augen des Betrachters aufgehoben und fixiert. Anders als der Flaneur, also eine der zentralen Figuren, um das 19. Jahrhundert zu verstehen, derjenige, der so die Straßen entlang promeniert und sich alles anschaut und dabei immer so ein bisschen wie heute vielleicht durchs Internet durch die Stadt surft. Anders also als der Flaneur, der sich unter die Menschen auf die Straße begeben muss, um nur zu schauen, muss sich der Aquariumsbesitzer erst gar nicht zwischen den Objekten und Phänomenen bewegen, die er betrachtet. Diese bewegen sich selbst vor seinen Augen, ohne menschlichen Eingriff und doch in ihrem natürlichen Lebensraum. So gesehen ist das Aquarium nicht bloß eine Metapher für die Verflüssigung der Gesellschaft, sondern zugleich ein kleines Modell ihrer Stabilisierungs- und Kontrollstrategien. Je naturhafter es sein beherbergtes Milieu ausstellt, desto deutlicher scheint die bereits vorhandene soziale Kontrolle auf. Diese Vorrichtungen, diese Aquarien, sind daher nicht bloße Dekorationsobjekte. Sie zeugen von einer tiefsitzenden Beklommenheit. Um mit der steigenden Komplexität der Welt zu Rande zu kommen, baut sich der Bürger Weltenmodelle, die er in den schützenden Wänden seines Zuhauses betrachten kann. Dadurch scheint die Gefahr, seine Position in der Welt zu verlieren, gebannt. Das Aquarium als kleines Modell eines Sees, der bekannteste deutsche Aquarist Eduard Rossmessler nannte es in einem ziemlich einflussreichen Artikel in der Gartenlaube, ein See im Glase, oder Salon-Ozean ist auch ein Zitat, und mir ist heute erst aufgefallen, dass es natürlich nett ist, im Kepler-Salon einen Salon-Ozean mitzubringen. Und das Aquarium als kleines Modell eines Sees erlaubt es, mit unvorstellbar großen Entitäten zu Rande zu kommen, indem es sie miniaturisiert und dem Bürger ein Gefühl der Sicherheit vermittelt. Beim Betrachten der kleinen Welt der Fische innerhalb seines eigenen Wohnraumes wird es dem Bürger wohlig zumute. Entschuldigung. Und damit es den Bewohnern der Wasserminiatur ebenso ergehen möge, baut er ihnen anfangs erwähnte kleine Höhle, in der sie sich verstecken können. Ganz so, wie er, der Bürger, sich aus der großen, unüberschaubaren Welt in seinen kleinen Hohlraum, das Interieur, zurückgezogen hat, entkommen die Wassertiere nun seinem allmächtigen Blick. Beide, Betrachter und Betrachtete, sind sich ähnlich, und zwar gerade dann, wenn der Betrachtete sich entzieht. In ihren jeweiligen Höhlen scheinen sie sicher. Da würde ich jetzt erstmal aufhören.
Sehr, danke für den sehr umfangreichen und interessanten Einführungsvortrag. Ich glaube, es war sehr dicht.
Ja.
Und es waren sehr viele Begriffe drinnen, die wir so ein bisschen hängen geblieben sind im Gehirn. Fällt Ihnen mal was dazu ein? Wollen Sie was kommentieren? Wollen Sie mal Fragen dazu stellen?
Ich fange einfach mal an mit der Frage. Das Erste, was mir irgendwie so auffällt, es gibt ja irgendwie so das klassische Goldfischglas, ohne irgendwas drinnen, ein, zwei Fische. Und dann eben dieses Aquarium mit dem Stein und mit der ganzen Vegetation und der Höhle. Wie ist das dann zu betrachten? Weil da gibt es halt dann keinen Rückzugsraum.
Ja, also ich habe eigentlich klassische so Kugeln mit Goldfischen in diesen ganzen, ich habe hauptsächlich in populärwissenschaftlichen Zeitungen und so Aquarienhandgebern zweite Hälfte 19. Jahrhundert gesucht. Und da ist man gerade sehr darauf bedacht, den Fischen einen so einen Lebensraum zu basteln, der so natürlich wie möglich sein soll. Also der ihnen eben Pflanzen gibt, die sie brauchen, und Da tauchten eigentlich diese üblichen Goldfischgläser gar nicht auf. Und ich weiß auch gar nicht, ich hatte ja persönlich immer den Eindruck, dass die Fische da auch so leicht verrückt werden in diesen einfachen, runden Behältnissen. Aber also, wie tatsächlich was da gebraucht wird, das können Sie wahrscheinlich besser sagen. Ich habe da nicht wirklich eine Ahnung von, was der Fisch
ökologisch braucht. Korrekt ist ein Goldfischglas sicher nicht. Nee. Das ist klar.
Mir kommt vor, als würden da zwei unterschiedliche ästhetische Prinzipien zur Anwendung kommen. Ja.
Bitte, in der Zusammenfassung Ihres Vortrags, in dieser schriftlichen Unterlage, ist unter anderem von einem Kristallgefängnis die Rede. Ich finde diesen Ausdruck sehr treffend, weil ich kann mir schwer vorstellen, dass man in Glasbehältern, und seien sie auch so groß, wie sie für den Hobby-Aquaristen zum Beispiel in einem vor einem halben Jahr eröffneten Geschäft in der Linzer Unionstraße zu sehen sind. Das nennt sich Wasserwelten, und ich glaube, die Eigentümerin bzw. Geschäftsführerin dieses ziemlich großen Geschäftes hat viel Liebe zu dem Thema. Aber es sind so viele Aquarien in dem Geschäft aufgestellt, dass halt die Größe zu kurz kommt. Und ich weiß nicht genau, wie viele Arten von Fischen es in welchen Größen gibt, aber es sind wahrscheinlich die Raumverhältnisse in den, selbst in großzügigen Einfamilienhäusern, wenig für große Aquarien geeignet. Und als Ersatz für einen Teil dessen, was man in der Natur zu sehen bekommt, dienen halt große Aquarien wie in Wien das Haus des Meeres und ozeanische Aquarien, aber die zum Beispiel interessieren, haben Tiere im Allgemeinen und Fische im Besonderen, haben die beim Begattungs- bzw. Zeugungsakt auch so etwas Ähnliches wie eine Sehnsucht nach Intimität, und ziehen sie sich also daher in Höhlen, die man ihnen schaffen muss, zurück. Und dann möchte ich mit so einem Kristallgefängnis auch solche Gewässer vergleichen, die es in den Alpen ja zahlreich gibt, nämlich kleine Seen, die im Winter zufrieren, in denen aber trotzdem Fische überleben bis zu einer gewissen Seehöhe. Und es würde mich interessieren, sind solche Besiedelungen, haben die durch den Menschen geschaffen werden müssen, oder sind Fische tatsächlich in Höhen von 2.500 Meter und noch mehr hinaufgewandert, und können sie da unter einer dicken Eisdecke ein halbes Jahr überleben?
Ich finde jetzt diesen Vergleich der Alpenseen, Schwarzreiter Saibling oder solchen Dingen, mit den bürgerlichen Aquarien eigentlich ganz interessant, weil ja das sozusagen natürliche Aquarien sind in sehr, sehr kleinen Dimensionen. Da stellt sich wieder, glaube ich, die Grundfrage, was will sich der Mensch mit so etwas schaffen? Wenn man sich das Bild jetzt anschaut, wie detailreich und wie detailliert das ist, wenn Sie heute in die Terrariengeschäfte gehen und Aquariengeschäfte gehen, werden Sie sowas nicht mehr finden. Aber wenn man sich anschaut, wie kunstvoll das geschaffen ist. Ist das bürgerlich? Ist das spießig? Ist das aufgeklärt? Ist das Bildungsbürgertum? Was ist das?
Das ist vielleicht sogar monarchisch.
Eventuell, ja.
Also ich kann natürlich zu der zweiten Frage eigentlich nicht wirklich was sagen, weil ich auch keine Biologin bin. Ich kenne mich de facto nicht genau aus mit diesen Tieren, aber die erste Frage ist, finde ich sehr interessant, weil das war so ein bisschen der Ansatzpunkt, der mich eigentlich hat stutzen lassen, weil in diesen Beschreibungen immer davon ausgegangen wird, dass diese Tiere eben genauso sind wie wir, dass sie eine Höhle brauchen, dass sie sich verstecken wollen, dass die auch nicht immer gesehen werden möchten. Und meine Theorie ist dann immer, dass also sozusagen solche Zuschreibungen auf andere Lebewesen eigentlich wenig über diese Lebewesen sagen, sondern eher vielmehr über das, die Bedürfnisse der Personen, die das zuschreiben. Dass man sagt, okay, und das, dieser Begriff des Kristallgefängnisses, den fand ich sehr interessant, wenn man sich auch ein bisschen mit den Theorien von französischen Theoretikern und Philosophen wie Michel Foucault auseinandersetzt, der eine ganze Geschichte geschrieben hat von den Beobachtungseinrichtungen, also die Anfang von Gefängnissen, über Schulen, wie Leute sozusagen diszipliniert und beobachtet werden, um sie zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen, finde ich, dass man dann, wenn man dieses Aquarium anschaut und einerseits sagt, okay, das ist alles natürlich, die haben dort alles, was sie brauchen, das aber dann andererseits ein Kristallgefängnis nennt, dass da so ein bisschen sowas wie eine Ahnung davon aufscheint, dass man da eigentlich sowas Ähnliches auch macht. Und diese Fische so betrachtet, wie man eigentlich selbst sein eigenes Leben auch wahrnimmt. Und genau in diesem Zusammenspiel eben haben die sowas wie Charme oder Intimität oder suchen die sowas. Das war einer der Punkte, der mich sehr interessiert hat. Also als Ansatzpunkt.
Frage 1, haben Sie ein Aquarium?
Nein, ich habe ein USB-Aquarium.
Zum Thema Wassertiere, ich spiele das Thema Wasser eine Rolle, oder? Haben wir das jetzt ein bisschen gehört, aber das Wasser ist ja mit dem sind wir sehr verbunden. Mhm. Ist das vollkommen im Vortrag?
Also ein bisschen in dem Bezug, dass man ja immer sagt, also es gibt diese eine Verständnis von dem, was modern ist, dass halt alles fließt und in Bewegung ist. Und da nimmt man gerne also Bilder aus dem Bereich des Wassers und dass also sozusagen das Aquarium eigentlich so zweischneidig ist in der Hinsicht, dass es einerseits Wasser hat, was sich normalerweise bewegt, aber durch diese Glaswände das eben festgestellt ist. Und dieses Zusammenspiel zwischen was sich eigentlich bewegt, aber hier festgestellt ist, spielt schon eine Rolle.
Und der Feind, der fehlt im Wasserglas da drinnen, ist das auf den Menschen bezogen, dass wir auch keinen Feind mehr haben, oder? Gehört da ein bisschen Haifisch rein in das Aquarium?
Also ich wollte damit sagen, dass man gleichzeitig, also in den Zeiten, in denen hier darüber gesprochen wird, dass man im Aquarium bestimmte gefährliche Fische raushalten muss, gibt es verstärkt eben Bemühungen, auch weil die Städte immer größer werden und die sozialen Probleme dringlicher und auch Probleme mit Kriminalität, versuche das, also dieser Sache Herr zu werden. Und ich finde, dass man in dem Versuch im Aquarium gefährliche Subjekte, also nennt man natürlich nicht so, aber gefährliche Tierarten herauszuhalten, eine Parallele dazu sehen kann, wie man in Großstädten versucht, gefährliche Leute wegzusperren oder das zu kontrollieren. Was nicht heißt, dass ich dafür bin, dass man einen Haifisch reinsetzt und die anderen sind alle tot.
Wo bleibt dann
mit dem Mikrofon.
Wenn man versucht, also praktisch Feinde der Fische in der Natur, im Aquarium von ihnen fernzuhalten, wo bleibt dann das besondere Erlebnis für einen, also was ja in der Museumspädagogik eine große Rolle spielt, wo man vielleicht mitunter sieht, wer da wem gefährlich wird. Es muss auch nicht immer der größere Fisch den kleineren fressen.
Also es gibt ein paar sehr schöne Anekdoten, die habe ich jetzt hier in diesem kleinen Text nicht drin, aber eine erinnere ich mich dran, also so um 1850 in der Zeitschrift, wo jemand sich ein Aquarium bastelt oder baut und das einrichtet und dann immer sagt, ach, das ist schön anzuschauen und eines Tages also völlig irritiert ist, weil nämlich da der eine Fisch den anderen gefressen hat und er hat es dann beobachtet und das wird so beschrieben, also als ganz schreckliches Erlebnis, er sieht quasi so einen Mord vor den eigenen Augen. Es ist wie bei Kain und Abel und die Schlusssequenz ist dann immer so, ach, bei den Fischen ist es halt auch so wie bei uns. Ne? Da gibt es ganz oft diese Betrachtung. Und dann ist es interessant zu fragen, was heißt es, wenn ich dann die Bösen sozusagen, wer sind die Bösen überhaupt immer und was heißt es, wenn ich die nicht mit hineinsetze?
Also ich kann mir schon vorstellen, wenn die Bösen nicht im Aquarium sind, dann ist es schon auch der Wunsch nach eigener Sicherheit.
Ja.
Also wenn das wirklich ein Spiegelbild auch ist des eigenen Lebens, dann möchte man sich gerne in Sicherheit wiegen und nicht gefressen werden.
Haben Sie sich auch damit beschäftigt, wer sich ein Aquarium eigentlich anschafft?
Das ist eine sehr gute Frage und sehr schwierig zu beantworten. Ich habe versucht, da irgendwie mal Daten zu kriegen. Also meine Thesen sind relativ einfach. Also ich meine, das war einfach relativ teuer. Also es kann sich jetzt nur Leute leisten, die für sowas auch Geld übrig haben und eine gewisse Räumlichkeit. Ich habe nur ganz wenige Inserate gefunden von, also sowas, weil Sie vorhin von dem Geschäft hier in Linz sprachen, das ist natürlich was um 1850 gibt es noch keine Aquariengeschäfte. Man muss erstmal Beschaffungsstrukturen aufbauen, wie komme ich zu meinem Glasgefäß, welches Glasgefäß funktioniert gut, wo kriege ich meinen Fisch her. Also heimische Fischarten ist natürlich einfacher, aber da geht ein ganz großer Handel los mit unglaublich exotischen Meeresfischen und die bringen die dann von Schiffen mit. Also es war sehr kompliziert und teuer, deswegen gehe ich davon aus, dass es einfach nur wohlhabend, also dass eine wohlhabende bürgerliche Angelegenheit ist. Und ich kann aber nicht genau sagen, was sowas gekostet hat im Verhältnis zu den Einkünften, weil ich einfach nicht einen Weg gefunden habe, diese Fragen zu beantworten. Die ich mir aber gestellt habe auch.
Ja. Das ist bei mir der Aspekt, der Richtung Bildungsbürgertum geht. Also man will auch beweisen, dass man sich für die Natur interessiert. Mhm. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, der für mich auch durchklingt, bitte korrigieren Sie mich, wenn das jetzt nicht stimmt, ist doch die Selbstdarstellung, die man auch gegenüber der Außenwelt betreiben kann. Hier geht er richtig, oder?
Ja, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Das sind immer die zwei Seiten, dass man einerseits sagt, gut, ich interessiere mich für die Natur, wie das da geschieht. Ich möchte das gerne beobachten und jetzt nicht nur nachlesen, sondern wirklich nachvollziehen und auch selber da was dazu tun, dass das funktioniert in diesem Aquarium. Und auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn ich Besuch bekomme und ein sehr schönes eingerichtetes Aquarium habe, ist das einfach auch ein Prestigeobjekt. Das neben anderen Prestigeobjekten in meinem Wohnzimmer oder in meinem Salon steht. Also dann ist eine exotische Palme, dann vielleicht eine Zeit lang gab es große Begeisterung für Orchideen, die jetzt interessanterweise ja auch wieder irgendwie so unglaublich präsent sind in unseren Wohnzimmern und auf den Fensterbänken. Und das Aquarium gehört so in so eine Reihe von Objekten, die man sich da gerne hinstellt. Also diese beiden Seiten würde ich auf jeden Fall sehen.
Also mein Vater hat auch ein Aquarium gehabt zu Hause und ich habe eigentlich immer den Eindruck gehabt, dass so ein Aquarium irrsinnig beruhigend wirkt. Mhm. Wenn man vor dem Aquarium sitzt und den Fischen zuschaut, wie sie da hin und her gleiten, hat mich das immer sehr beruhigt. Könnte ja auch eine Motivation sein, sich ein Aquarium in der Wohnung zu halten.
Das glaube ich schon auch. Es gab zum Beispiel, ich habe ganz
so
viele Sachen.
Schwarzen haben wir schon gehabt, einen großen Schwarzen.
Viele Dinge gefunden, also die ich gar nicht für Möglichkeiten habe oder nicht in dieser Zeit für Möglichkeiten habe. Es gab relativ früh in den 1870er Jahren schon so Vorrichtungen, die quasi wie so Bilderrahmen an der Wand waren und dahinter Aquarien. Ich weiß nicht genau, wie es praktisch funktioniert hat. Aber das sieht aus wie ein Fernseher in der Wand. Ja? Nur hatte man natürlich keinen Fernseher, sondern Live-Fische, die vorbeischwimmen. Und es gab ja auch mal eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob das im österreichischen Fernsehen war, aber in Deutschland gab es so ein Standbild, spät nachts einfach so ein Aquarium, was so abgefilmt wurde. Und ich glaube, dieses Beruhigende, was vielleicht auch auf die Wasserfrage zurückgeht, die verlangsamten Bewegungen, was Schönes, was Schillerndes, was sich langsam da hin und her bewegt, aber jetzt nicht irgendwelche unerwarteten Aktionen macht. Ich glaube, dass das schon auch eine Rolle spielt, warum man das gerne hinstellt. Ne?
Was mir jetzt noch eingefallen ist, es gibt ja als Glaskörper nicht nur das Aquarium, sondern es gibt auch das Terrarium, wo dann die gefährlichen Tiere oder die gefährlicheren Tiere drinnen sind. Können Sie da was dazu sagen, ob man das gesellschaftlich irgendwie mitverfolgen kann, ob das irgendwann mal kippt und dass es einen Spiegel in der Gesellschaft findet, dass sich Leute dann auch Terrarien in der Wohnung aufstellen, mit eben nicht mit dem, mit dem beruhigenden eigenen Wunsch, sondern eben mit diesen gefährlichen Tieren drinnen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, eines der Bücher, was ich ganz zu Anfang zitiert habe, oder ich glaube später von dem Herrn Rossmessler, das ist geteilt, da geht es um Aquarien und Terrarien, aber das habe ich gar nicht genau mir angeschaut, aber in der Hinsicht ist es natürlich eigentlich wirklich dankbar. Ich habe das sozusagen, ich habe da einfach, glaube ich, nicht drauf geschaut, aber das wäre eine Untersuchung wert, weil es wirklich genau das hat. Also die sind ja, finde ich, heute immer noch irgendwie so unheimlichere Wesen, wenn man so eine Schlange oder so ein Waran, die dann auch regelmäßig ausbrechen und irgendwo in Spinnen in der Großstadt unterwegs sind. Das müsste ich nochmal schauen. Ja.
Ja, meine Vogelspinne zu Hause ist extrem beruhigend, weil die sitzt den ganzen Tag herum und tut nichts. Aber ich weiß nicht, ob das was für mich jetzt aussagt. Eigentlich hat meine Frau gesagt, hinter der Vogelspinne oder ich. Und also die Vogelspinne steht jetzt nicht mehr bei mir zu Hause. Das ist aber ein anderer Hintergrund. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das was für mich... Nein, das, Vogelspinnen sind nicht giftig.
Aber sind sie diesen Schlangen, glaube ich, auch nicht erlaubt, dass man sich das
Bereich
in der Wohnung
nicht. Da gibt es aber auch genaue Regeln da, dazu. Ja. Bitte.
Viele Terrarienbewohner müssten eigentlich beruhigend wirken, weil sie in ihren Bewegungen so langsam sind. Aber es gibt Meeresbewohner, die also nicht zu den Fischen zählen und auch nicht langsam in ihren Bewegungen sind und auch beruhigend wirken können. Zum Beispiel in der Form eines, ein Orca in der Form eines Kuscheltieres ist mir mal untergekommen und habe ich verschenkt an eine Frau, die Kinder hat. Aber ich wollte Sie auch noch fragen, gibt es an der Universität Greifswald, gibt es da ein großes Meerwasser-Aquarium, also ein Ozeanum oder wie man das nennt?
Ich kenne mich in Greifswald nicht aus.
Das ist ja eine relativ große Universitätsstadt an der Ostsee, also in der Nähe von Stralsund, glaube ich, und Rostock. Und also Sie kennen die dortigen Verhältnisse nicht. Und wo sonst gibt es an der Ost- oder Nordsee große Ozeanien oder nennt man das Ozeano-Aquarium?
Sagen wir Meerwasser-Aquarium.
Meerwasser-Aquarium. Also gibt es in Hamburg eines zum Beispiel?
Ich weiß es in dem Sinne auch nicht, weil ich, das kommt natürlich durch diesen Vortrag auch nicht so raus. Ich habe mich eigentlich hauptsächlich mit französischen Beispielen beschäftigt, weil meine ganze Beschäftigung mit diesen Aquarien eben über Walter Benjamin läuft, der sich sehr mit Paris im 19. Jahrhundert befasst hat. Und ich habe eigentlich, die meisten Zitate hier sind ursprünglich auf Französisch und ich habe die übersetzt. Also ich kenne mich mit den konkreten Örtlichkeiten jetzt nicht so aus. Ich weiß nur, dass das allererste Aquarium in London war. Das sieht man eigentlich auch in diesem... Genau, das ist eigentlich das einzige Bild, was ich gefunden habe. 1854. Und interessanterweise auch entstanden ist im Zusammenhang mit den großen Weltausstellungen. Das kennen Sie ja vielleicht noch, also... Es gibt ja noch so Ausläufer davon, aber das war eine große Sache im 19. Jahrhundert, dass man alle paar Jahre eben die größten Industrieerzeugnisse präsentiert hat und dafür bestimmte Räumlichkeiten gebaut und manche davon stehen noch, also Eiffelturm ist wohl das bekannteste. Und im Zusammenhang mit diesen Weltausstellungen hat man echt gerne auch so Aquarien gebaut und diese Geschichten, also öffentliche Aquarien, ne? Ich habe jetzt heute hauptsächlich von diesen Heimaquarien gesprochen, aber hier ist eins aus einem bisschen schlechtes Bild, aber von 1862 aus einem öffentlichen Pariser Aquarium. Und Sie hatten es auch gesagt, in Berlin gab es eben ein sehr, sehr schönes Aquarium, was leider nicht mehr existiert, unter den Linden. Und das ist der berühmte Schlangengang, für den war sehr bekannt. Also die beiden Sachen laufen so parallel, und da ich halt hauptsächlich 19. Jahrhundert erforscht habe, habe ich mir immer so ein bisschen diese zwei Geschichten auch zusammen angeschaut. Aber heute gibt es natürlich, also das letzte Grandiose, wo ich war, war in Chicago, also so ein... Also in Boulogne-sur-Mer gibt es ein ziemlich gutes und schönes, das weiß ich, aber ja. Und in Berlin natürlich. Berliner Aquarium.
Was ich ein bisschen vermisse, ist der Gegenwartsbezug, weil es lauter Schwarz-Weiß-Fotos, ja. Paris 1800, was ich weiß. Es hat sich da was gewandelt. Früher war das wirklich ein Luxusobjekt, jetzt gibt es in jedem Bauhaus, glaube ich, oder Aquariumgeschäft kann man sich sowas kaufen. Hat sich nicht da die Einstellung geändert vom, wie gesagt, vom Luxusobjekt, vom Herzeigen, was man nicht kann, von Überladen? Wir haben sich beim Herfahren Gedanken gemacht, wie würde unser Aquarium ausschauen, wie war keins? Wir haben sich dann Gedanken darüber gemacht, ob es nicht jetzt, ja, wie sind die Leute, die sich Aquarium halten, welche Typen gibt es, das vermisse ich ein bisschen.
Ja. Wir könnten erinnern, fragen, wer hat denn Aquarium erinnern?
Nur einer. Einer?
Dann müssen Sie sagen, wie Sie
sind. Ja, also ich habe beruflich mehrere Aquarien. Ich bin Gewässerökologe. Und mir fehlt jetzt ein bisschen ein Aspekt, wie soll ich sagen? Einerseits, ich glaube, dass jedem Menschen, der ein Aquarium hat, auch zu der Zeit schon relativ schnell bewusst wurde auch, dass er damit quasi Tiere gefangen nimmt, um sie in ihrem Lebensraum und in ihren Lebensaktivitäten deutlich einschränkt. Weil ich weiß, es hat von Anfang an Probleme gegeben bei den Aquarien mit beispielsweise Nachzucht von Fischen oder so. Also ich möchte nur davor warnen, oder mir ist das jetzt etwas zu verklärt sozusagen, wenn man sagt, die stellen sich die kleine Welt ins Wohnzimmer und beobachten das und sind da entspannt, und die anderen, die Terrarienhalter, sind eher sozusagen ein bisschen die Aggressiven. Ich glaube, dass das nicht ganz so stimmt. Also ich habe auch privat ein Terrarium. Also ich glaube, ich weiß ein bisschen, ich kann das ein bisschen unterscheiden, wobei bei mir der berufliche Aspekt im Vordergrund steht. Aber eben, wie gesagt, ich glaube, man darf das nicht zu sehr verklären. Die Leute wussten immer schon, die Fische können sich dort nicht fortpflanzen, weil sie zu wenig Lebensraum haben. Also ich glaube, dass das Bewusstsein, viele Tiere auf zu engem Raum zu halten, glaube ich, war relativ früh vorhanden und ist eigentlich jedem auch heute bewusst, der so ein Aquarium hat.
Also es gibt da auch viele, die eben diese Rückschläge habe ich mir schon auch angeschaut. Es geht natürlich manchmal in der Kürze der Zeit nicht, dass man sozusagen, wenn man so ein paar Thesen formuliert, jetzt das alles so einbaut. Mich interessiert ja dann sozusagen immer, mit welchem Blick drauf geschaut wird. Und es gibt dann andere, ich hätte meine ganzen Bilder mitbringen sollen, schöne Karikaturen auch aus Frankreich aus dem 19. Jahrhundert, wo eben diese Aquarien betrachtet werden, und da sind alle Fische tot und dann steht da drauf, so heute geschlossen wegen Trauerfall. Und die sind ja am Anfang, Sie wissen das wahrscheinlich besser als ich, aber die sind dann alle immer gestorben, oder das Wasser war halt total grün, bis man verstanden hat, vielleicht müsste man das auch irgendwie erneuern. Und das ist eine relativ komplizierte Sache. Zugleich steht in den Büchern, die ich mir angeschaut habe, ist oft schon die Meinung vorhanden, also denen geht es doch gut, und das ist halt das Ganze in klein. Also das funktioniert dann halt. Und dann ist immer die Frage, wann fängt man an zu überlegen, also vielleicht, wenn es denen da zu eng ist, vielleicht ist es uns auch in anderen Zusammenhängen zu eng, und vielleicht haben wir dann doch da irgendwas gemeinsam in diesen Kontroll- und Strategien, die da eingesetzt werden.
Ja, die Frage war immer auch, kann man aus dem, was man im 19. Jahrhundert beobachten kann, auf heute schließen? Gibt es da Querverbindungen? Haben Sie sich da irgendwie damit beschäftigt? Ist das möglich?
Das liegt natürlich einfach nicht so in meinem Blickwinkel, weil ich habe Ihnen das vorher erzählt, das kann ich vielleicht jetzt auch nochmal sagen, weil ich habe den Eindruck, dass Sie auch gerne immer sozusagen im Kepler-Salon diskutieren, wie Leute überhaupt zu ihren Forschungsobjekten kommen, ne? Oder warum man jetzt sich dafür interessiert. Und Also als Literaturwissenschaftlerin ist das natürlich auf den ersten Blick auch mal so ein etwas abseitiges Thema. Also ich bin eben über die Beschäftigung mit dem 19. Jahrhundert dahin gekommen und schaue auf eine sehr spezielle Periode, die halt wirklich allerspätestens mit Einbruch des Ersten Weltkriegs vorbei ist. Also eine bestimmte Hochzeit des Bürgertums und der Selbstpräsentation. Heute, wenn man in die Aquarien geht, weil Sie die angesprochen haben, die gegenwärtigen, das ist natürlich alles ganz anders aufbereitet. Also dann hat man zwar immer noch teilweise diese Effekte, dass man unter diesen Wassermengen durchgeht und die Haifische von unten betrachten kann, aber es gibt jetzt nicht mehr diese Steinimitationen, diese Art von Gängen, dieses Gefühl, man kann sich da hineinversetzen. Das ist einfach verwissenschaftlicht worden. Da wird halt natürlich auch viel im museumspädagogischen Bereich getan, den Leuten zu erklären, ja, wie funktioniert sowas wie ein Ökosystem, welche Tiere braucht man. Man braucht halt bestimmte Arten und die limitieren sich, aber so entsteht auch Gleichgewicht. Also ich glaube, das sind recht unterschiedliche Orte von denen damals in ihrer Präsentation. Zugleich glaube ich, dass es immer noch so einen Rest gibt der Faszination. Also für dieses Unterwasserleben, von dem man einfach von oben, von uns aus so wenig sehen kann. Ja? Also man weiß, es geht kilometerweit in die Tiefe und stellt sich vor, ja, was passiert denn da? Und das sind Orte, wo man sowas sehen kann. Vielleicht auch, wie Sie vorhin meinten, ich habe da vorhin ein bisschen geblättert, in diesen Tiefenrauschbänden. Ne? Also es gibt auch in dieser Zeit ein verstärktes Interesse daran zu gucken, was ist eigentlich unterirdisch, was passiert da. Das war jetzt ein bisschen wieder zurück ins 19. Jahrhundert. Ich glaube, es gibt Kontinuitäten und es gibt aber auch starke Veränderungen in der Präsentation.
Vielleicht dann, dass ich ganz kurz noch mal nachfragen darf. Sind Sie Limnologe? Das heißt, Sie haben ja auch ein berufliches Interesse dran und ein forscherisches Interesse dran. Mir kommt dann immer vor, auch wenn ich es beobachte, es gibt ja, also ein Aquarium ist oft ein Zeichen von einem gewissen Biedermeier. Mhm. Vielleicht wäre hier auch der Kontext zu heute, ich weiß es nicht. Aber mir kommt es manchmal so vor.
Also ich habe natürlich schon ein bisschen so in den gegenwärtigen Aquaristen-Szene im Internet, was ich so finde, bin ich so ein bisschen durchgesurft und kenne es einfach sozusagen nicht aus eigener Erfahrung, aber es gibt schon vielleicht bestimmte Interessengruppen, die sich irgendwie mit diesen Aquarien beschäftigen. Es ist wie jeder Spezialismus irgendwie was sehr Eigenes, also Kreise, die sich über Sachen austauschen, von denen unser Eins dann auch teilweise einfach gar nichts versteht, weil er die ganzen Tiere nicht kennt. Und es gibt ja auch dieses Phänomen, dass es an zum Beispiel bestimmte Restaurantsorten, also chinesische Restaurants gibt es ja fast immer so Aquarien. Also es sind so auch so Einrichtungsgegenstände, die mit einer bestimmten Art von Kitsch zu tun haben vielleicht. Also je nachdem, wie es ausschaut. Und diese Biedermeier-Richtung würde ja auch so ein bisschen da hineingehen. Aber ich will das dann immer auch nicht über einen Kamm scheren. Also das muss man dann immer in dem Kontext sehen.
Bitte.
In dem großen Aquaristikgeschäft in Linz, da lagern ziemlich große Mengen von versteinerten Korallen. Können die zum Beispiel für die Fischfauna, die ursprünglich praktisch rund um die lebenden Korallen geschwommen sind, überhaupt ein Ersatz sein?
Also das müsste man vielleicht die Experten...
Die Frage ist eher, glaubt der Mensch, der das Aquarium errichtet, ja, einen Ersatz zu schaffen?
Ja, glaub.
Ja.
Also ist das ein berechtigter Glaube?
In den Sachen, die ich mir angeschaut habe, glaubt man schon, dass man denen also einen Raum bietet, der so aussieht wie bei ihnen zu Hause. Und so nennt man das auch zu Hause. Also das wäre natürlich jetzt heute also, wissenschaftlich nicht sehr adäquat, das Aquarium als ein Zuhause zu bezeichnen.
Was mich noch interessiert, ich meine, Aquarium ist ja auch irgendwie etwas, was man eigentlich gut kontrollieren kann. Also es ist so ein, wenn es nicht wahnsinnig groß ist, hat man so eine Verantwortung, die aber auch sehr überschaubar ist, wenn man weiß, was man zu tun hat. Aber es ist auch so, man kann dieses Becken irgendwie kontrollieren. Also man entscheidet, was man hineingibt, was man rausnimmt. so ein bisschen ein Machtspiel vielleicht auch. Also jetzt vielleicht nicht an oberster Fläche, aber...
Ja, das ist eine, also sozusagen, das habe ich in einem vorletzten Abschnitt nur so, eine meiner Gedanken gewesen dabei, dass das eben so ein Kontrollmodell ist. Und man darf das nicht so weit ziehen, und Sie haben dann schon recht, dass die Thesen natürlich dann so ein bisschen hart werden und auch nicht mehr so tragen. Aber gerade wenn man sich, wie gesagt, betrachtet, wie im 19. Jahrhundert, also welche Gespräche da geführt werden über die Kontrolle von Problemen in der Stadt, also sei das jetzt irgendwie hygienische Probleme oder soziale Probleme, die steigende Armut, Verwahrlosung, Kriminalität, und eigentlich der Gedanke, dass man, wenn man nur genau genug von oben das alles anschaut und das dirigiert und ordnet, dann muss das funktionieren, also wenn man genug Zugriff hat. Und ich glaube, so in gewisser Weise ist das Aquarium sozusagen eines der Felder, wo man denkt, da funktioniert das. Und interessant sind dann eben genau die Momente, wo die, ja, plötzlich sind die Fische alle tot. Und das war halt einfach, weil man vielleicht in einem minimalen Punkt nicht das richtige Verhältnis erwischt hat, weil der Wasseraustausch nicht mehr funktionierte, weil man es überfüttert, übersäuert, was weiß ich hat. Und dann merkt man, wie schwierig das ist und wie auch so brüchig und prekär diese ganzen Kontrollsachen sind. Und könnte man sagen, das kann man auch auf die größeren Ebenen beziehen. Es sind Fragen, die einfach da in der Zeit im Raum stehen.
Und wenn Sie jetzt auf der Universität unterrichten, wie fließt das sozusagen in den Unterricht ein?
Also ich unterrichte im Moment gar nicht, weil ich an der Akademie der Wissenschaften bin und das ist eine reine Forschungsinstitution. Und mein derzeitiger Job hat auch gar nichts mit diesen Themen zu tun. Meine Kollegen lachen immer schon, wenn ich sage, ich gehe wieder weg und spreche über meine Aquarien. Die sind in ganz anderen Bereichen tätig. Was mich interessiert in meiner Forschung und meiner Doktorarbeit sind eben genau diese bürgerlichen Räume. Also eine bestimmte Art von Sehnsüchten, bestimmte Art von Wünschen und einer Welt, die man sich aufgebaut hat, und genau aber auch diese Welt mit dem Blick darauf, dass die irgendwann zu Ende ist und was danach kommt. Und in dem Zusammenhang spielt dieses Aquarium da einfach eine Rolle als ein Bild. Und ich muss wirklich gestehen, ich habe am Anfang meiner Beschäftigung, ich habe Ihnen das vorhin schon gesagt, das war so ein bisschen mein persönlicher Spaß. Ich habe gedacht, Aquarium, seit wann gibt es denn sowas überhaupt? Und habe ein bisschen gesucht und war begeistert von diesen Zeichnungen und Bildern und habe die alle immer so nebenher kopiert, weil ich darüber eigentlich nichts geschrieben habe. Und es entwickelte sich plötzlich so zu so einem Nebenthema, was aber irgendwie auf Interesse gestoßen ist. Und so ist es eigentlich ein bisschen gekommen. Wie es direkt wieder in die Forschung einfließt, weiß ich nicht. Also außer den Artikeln in die Lehre ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig vielleicht so. Weil ich meinen Studenten ja immer ganz bestimmte Sachen auch beibringen muss. Und das ist schon relativ komplex jetzt mit Texten und Bildern und Theorien dazu arbeiten.
Verspüren Sie die Sehnsucht, sich selbst ein Aquarium zu machen?
Ich muss gestehen, nein. weil ich mir vorstelle, dass es eine große Verantwortung und eine große Arbeit bedeutet. Und für Leute, die ziemlich viel unterwegs sind wie mich, das schon mal eigentlich sehr unverantwortlich wäre. Und ich natürlich dann, wenn ich mir jetzt wirklich eines kaufen würde, dann würden die Leute kommen und meine eigene These dann auf mich zurückwenden. Das ist schon auch etwas gefährlich.
Verstehen Sie die Sehnsucht nach einem Aquarium?
Die Sehnsucht verstehe ich sehr gut, glaube ich. Ja. Also ich glaube, es gibt auch andere Bereiche, in denen man diese ausleben kann. Ich bin ein großer Pflanzenliebhaber. Also ich habe viele Pflanzen, die natürlich jetzt nicht bewegen sich auch, aber man sieht es nicht so wirklich mit den bloßen Augen. Aber es fokussiert sich dann einfach auf andere Bereiche. Man sucht sich so seine eigenen kleinen Räume, in denen man eben ja sowas vielleicht auch wie Ruhe oder bestimmte Arten von Kontrolle oder auch Ästhetik. Ich meine, darüber haben wir auch nicht gesprochen. Ne? Das sind einfach auch schöne Objekte. Ja? Also wenn man ein richtig schönes Aquarium macht, das geht an. Ich kann es sehr gut verstehen, aber ich plane auch nicht mehr eines anzuschaffen.
Sind die Fische unbedingt notwendig fürs Aquarium? Weil es gibt zum Beispiel in Wien eine Bar, die von Designern gestaltet wurde, First Floor im ersten Bezirk. Und da gibt es ein Aquarium, wo einfach nur Pflanzen drin sind. Also das ist jetzt auch nochmal extrem ästhetisch. Es ist so ein türkisfarbener Hintergrund und relativ hellgrünes Wassergras, das sich dann so leicht hin und her bewegt.
Also in den Büchern, die ich angeschaut habe, gibt es auch immer die Variante ohne Tiere oder ohne Fische oder auch manchmal mit, das ist mit eher so Insekten oder mit ja, also da gab es immer verschiedene Möglichkeiten. Ich muss sagen, also wenn, dann würde ich auch eines mit nur Pflanzen. Das wäre vielleicht eine Variante.
Und glauben Sie nicht, dass das Aquarium im 19. Jahrhundert für viele ein reines Prestigeobjekt war? Wir können uns das leisten und wir stellen uns ein möglichst schönes Aquarium hin und das hebt uns ein bisschen ab von anderen.
Bestimmt, aber das passiert dann relativ schnell, dass man plötzlich merkt, das bedeutet aber auch Arbeit. Und ich glaube, die Leute, die es wirklich nur als Prestigeobjekt gekauft haben, die haben es wahrscheinlich nicht lange gehabt, weil man muss sich ja damit auch beschäftigen und das pflegen und eine gewisse Art von Beziehung dazu aufbauen. Das ist nicht jetzt wie die exotische Palme, die es auch immer gab. Die muss man halt regelmäßig gießen, aber das ist noch relativ anspruchslos. Also ich glaube, ich habe jetzt keine wirklichen guten Beispiele dafür gefunden, weil die sind natürlich auch nicht so einfach immer zu finden. Also wenn jemand von Ihnen noch Aquarien irgendwo findet, wo man sie nicht vermutet, ich sammle die auch alle. Ich glaube, es hat dann nicht so lange funktioniert einfach, weil es ist schon was das lebt, das will gepflegt werden, das braucht Aufmerksamkeit und dann gibt es schon einfachere Objekte. Dann kaufe ich mir ein Kunstobjekt oder eine exotische Skulptur.
Ja, vielleicht war das halt gerade, das Aquarium ist ja erfunden worden im 19. Jahrhundert und vielleicht war das halt gerade modern.
War es auch, ja. Es gab richtig, also in den englischen Zeitschriften wird dann immer von dem Aquarium Craze gesprochen. Das war so eine Begeisterungswelle, also die halt dann, das kann man auch nachvollziehen in den bestimmten Jahren an diesen populären Zeitschriften, die halt vorher andere Themen hatten und es gibt eine gewisse Kopplung auch zwischen berühmten Forschungsexpeditionen auf See, die halt Dinge entdeckt haben und auch Zeichnungen mitgebracht haben und der Begeisterung fürs Aquarium. Also da ist sozusagen auch nicht nur dieser kleine Raum, sondern auch der große Raum und das, was daraus mitgebracht wird, die spielen dann schon auch zusammen. Aber das war eine absolute Modesache. Also so wirklich. Im 19. Jahrhundert gab es sowieso unglaublich viele so Modeerscheinungen, das macht man sich nicht klar. Also von Aquarien, über die Orchideen habe ich schon gesprochen, gab es noch, dann gab es halt mal eine China-Mode, 20 Jahre, aber alles Chinesische total angesagt. Also alles, was wir heute so denken, die schnelllebigen Modephänomene, ist unsere Sache, das gab es ganz oft im 19. Jahrhundert auch schon.
Gibt's eine Frage?
Bitte, wenn ich Sie recht verstanden habe, beschäftigen Sie sich nicht nur am Beispiel der Fische mit vergleichender Verhaltensforschung. Ist das so?
Also vergleichende Verhaltensforschung betreibe ich gar nicht.
Nicht, weil ich wollte Sie fragen, ob Sie schon einmal im Mekka der vergleichenden Verhaltensforschung oder im Mekka der Graugänse gewesen sind. Wissen Sie, wo das ist? Das ist keine 80 Kilometer von Linz entfernt, in einem wunderschönen Tal, welches Almtal heißt und die Zuflüsse zu dem Almsee, dessen Wasser sehr, sehr klar ist und es gibt Fische in diesem Gewässer, die kommen vom Toten Gebirge zu Tal über einen Höhenunterschied von ca. 1500 Meter. Und der Papst sozusagen der vergleichenden Verhaltensforschung an Graugänsen, der Professor Lorenz, wird Ihnen ja schon bekannt sein, weil er einer der wenigen österreichischen Nobelpreisträger.
Als Österreicher haben wir schon ein paar Nobelpreisträger, haben müssen wir es erwähnen. Und Konrad Lorenz hat natürlich auch zu Deutschland einige Bezüge gehabt. Ich würde sonst vorschlagen.
Ich darf nur eine Ergänzung anbringen. Ich sehe ja einen gewissen Vergleich
Und da gibt es also gerade im Städtebau so manche ziemlich gravierende Sünde. Diese Sünden gibt es, glaube ich, in allen großen Städten auf der Welt. Und in meiner Heimatstadt, welche 25.000 Einwohner zählt, angrenzend an Linz im Südwesten, da hat man vor einigen Jahren, also sagen wir vor 5 bis 8 Jahren, 22-geschossige Hochhäuser gesprengt, um dort niedrigere Häuser zu erbauen, weil diese mehrere tausend Wohnungen, die also dort Heimstätte geworden sind, hauptsächlich für Beschäftigte in der Vöst und vielleicht auch noch in der chemischen Industrie von Linz, die haben also aufgrund der Masse an Wohnungen nicht miteinander gelebt, sondern nebeneinander.
Moderne Gebäude haben zum Teil eine gewisse Ähnlichkeit mit Aquarien. Es sind große Glaswände und ein bisschen Höhle drin, wo man durchschauen kann. Aber das wäre wieder ein eigenes Thema. Ich sehe, es geht jetzt ein bisschen auseinander. Ich würde einfach vorschlagen, unsere Referentin ist ja noch anwesend. Vielleicht gibt es dann die Möglichkeit zum Gespräch draußen, gemütlich an der Bar, vielleicht bei einem Glas Wein oder Bier, wenn Sie noch ein bisschen da bleiben. Es wäre vielleicht die Möglichkeit, das da fortzusetzen. Gibt es noch Fragen, die Sie jetzt direkt vor dem Publikum unsere Referentin stellen wollen? Gut, dann danke ich unserer Vortragenden. Ich danke auch Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, wenn es noch Interesse gibt für Einzelgespräche, glaube ich, stehen Sie gerne zur Verfügung. Ja, danke.